Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit Menschen und Horizonte, am Mikrofon Mike Lamar. Der bekannteste Berg im Tessin, das dürfte vielleicht der Monte Verita sein. Schon der Hermann Hesse ist dort oben sich kuren, umgeben von Freigeistern, Sonnenanbetern und anderen Aussteigern, die an die besondere Kraft von dem Ort geglaubt haben. Auf dem Monte Verita geboren worden ist vor 82 Jahren Hetty Rogandini und sie lebt noch immer dort. Warum sie so begeistert ist von ihrem Zauberberg und wie sie ihre Kindheit unter lauter Künstlerinnen und Künstlern erlebt hat, das erzählt sie uns in dieser Stunde. Redaktion Ursi Trösch.
Is the
Der Hügel strahlt eine geheimnisvolle Energie aus, sagt man. Das spezielle Klima und auch das Licht machen den Monte Verita, den Wahrheitsberg bei Ascona im Tessin, zu einem eigentlichen Kraftort. Das haben anfangs vom 20. Jahrhundert schon gut betuchte junge Leute und weniger gut betuchte Künstler, vor allem aus Deutschland und Belgien, gefunden. Und sie sind dorthin pilgert zum Alternativleben. Im «Menschen und Horizonte» hier auf dem Eis lernen wir eine Frau kennen, die auf dem Monte Verita auf die Welt gekommen ist und auch jetzt dort lebt. Das Hetty Rogantini. 82 ist sie mittlerweile, topfit und purli munter, die Haare schlau weiss und die Augen so blau wie tiefe See. Und wenn sie von ihrem Berg erzählt, dann blüht sie richtig gehend auf. Durch sie Trösch hat sie dort oben besucht.
Wir stehen auf dem Wahrheitsberg, auf dem Monte Verita. Es ist eigentlich weniger ein Berg, es ist ein Hügel, ja. Oben an Ascona.
Und hat Monesha geheissen vorher. Monesha. Den Namen Monte Verita haben die ersten Aussteiger, die im Herbst 1900 gekommen sind, also Ida Hoffmann und Udenkofen gehen.
Die Stimme, die Sie jetzt so gehört haben, das ist Hetty Rogantini. Sie ist eigentlich so, ich glaube, man darf das schon sagen, ein bisschen die Seele von dem Monte Verita heute. Sie ist auf dem Monte Verita geboren, aufgewachsen. Ihre Eltern, also ihr Vater vor allem, hat hier viel zu tun gehabt. Da kommen wir später schon noch drauf zu reden. Und sie hat in den letzten Jahren und bis heute immer Führungen gemacht auf dem Monte Verita. Wir stehen jetzt vor der Casa Anatta. Das ist das Museum von Monte Verita, wo die Ausstellung, wo der Harald Seemann vor vielen Jahren gemacht hat, im 1978, zum Teil drin untergebracht ist. Das Museum hat Hetty Rogantini geführt und nachher Führungen gemacht. Leider ist das Haus jetzt zu.
Ja, und die ganze Ausstellung ist im Archiv in Bellinzona untergebracht, weil das Haus sollte renoviert werden und hoffen wir, dass es bald geschieht.
Ich sehe hier, es hat hier also Rollläden, die am Abfallen sind. Man sagt auch, dass es reinregnet. Aber die Form ist interessant. Von außen sieht man, es sind alle Fenster abgerundet.
Ja, und drinnen hat es Schiebetür und gewölbte Decke, weil das nach theosophischem Stil gebaut worden ist. Die ist 1905 gebaut worden. Und dann das Flachdach, was für damals ganz neu war, natürlich.
Und dass wir ein bisschen die Geschichte von Monte Verita können hören, gehen wir jetzt ein Stückchen weiter rauf. Und dann tut Hetty Rogantini uns so wie eine Miniaturausgabe von ihren normalen Führungen machen. Wir sind jetzt also den Hügel drauf gelaufen, der Monte Verita, stehen auf einer Matte vor dem Bauhaus-Hotel, das aus den 20er Jahren datiert. Hetty Rogantini, wie sind denn die Künstler und die vegetarische Kolonie und die Freigeister, wie sind die hier angekommen?
Also Ida Hoffmann und Udenkofen sind eigentlich die, die die Idee hatten. Und die Brüder Gräser sind noch mitgekommen und noch zwei andere Frauen aus Deutschland, weil die haben von Deutschland weg, die haben nicht mehr unter dem Druck vom Kaiser damaliger noch stehen und alles auf Gesundheitsgründe also aufgebaut, weil sie gesehen haben, dass die Leute in der Stadt krank sind werden. Sie sind gegen die Urbanisation und gegen die Fabrikwelt gewesen und haben dann beschlossen, jetzt laufen wir gegen Süden und suchen ein schönes Plätzchen, um eine Kommune zu errichten. Es war 1900 und die sind zu Fuß vom Bereich München bis hierher gekommen. Am Gardasee entlang, Comersee entlang, Luganersee entlang. Und da haben sie dann wirklich ihren idealen Platz gefunden und haben dann angefangen, also, sich zu organisieren. Was natürlich schlecht gegangen ist, weil ihr Ideal war ja die individuelle Freiheit. Und so haben sie ihre Gesellschaft, die sie gegründet haben, genannt, theosophische, vegetabilische, heute würde man sagen veganische, neokommunistische, individualistische Kooperative. Und alle die, die dann dazugekommen sind, die haben sollen mit einem Geldbetrag, wenn möglich, helfen und mit Arbeit. Nur, es hat von Anfang an eben nie richtig funktioniert. Und das ist natürlich ein negativer Punkt gewesen. Dann ist die Mutter von Udenkofen gekommen, die Geldgeberin war und hat gesehen, dass sie da nackt umeinander laufen, dann ist sie so erbost, dass sie kein Geld mehr gegeben hat. Also zweiter negativer Punkt. Und dann haben sie überlegt, was können wir jetzt machen, um weiterzugehen. Dann haben sie das Ganze als Sanatorium ausgegeben. Und dann haben sie aber einiges müssen ändern. So haben sie dann eben das Zentralhaus müssen bauen mit einem richtigen Essraum. Vorher sind sie einfach noch irgendwo angeguckt. Und dann mit einem Musiksaal und einem Spielsaal und der Bibliothek. Und dann haben sie die Casa Natta gebaut, eben im theosophischen Stil. Dort hat es natürlich schöne Zimmer gehabt, wo sie dann auch gut haben können vermieten können. Dort hat es dann auch schon kalt und warm Wasser gehabt und Heizung haben sie schon drin gemacht auch. Weil vorher haben sie nur in diesen ganz einfachen Hütten gelebt, wo überhaupt kein Komfort drin war. Oder?
Ich sehe hier rechts vom Hotel steht noch so ein Holzhäuschen. Ist ja, das eins von denen?
Das ist Casa Selma. Übrigens haben alles Frauen nehmen können. Das war die Idee von der Ida Hoffmann. Sie war ja Frauenrechtlerin überhaupt. Und das ist das Einzige, was also original sagen wir noch steht.
Und dann steht aber da unten noch ein grosser, schön renovierter, roter Bau.
Ja, 1909 ist dann eben durch die Frau Adler, die auch in der Gesellschaft war, hat dann das von einem Anselmo Secondo aus Italien im Jugendstil, also italienischen Jugendstil, gebaut.
Das ist ein grosses Hotel.
Das ist damals sicher das größte Haus von Ascona überhaupt gewesen, 1909, oder? Und sie hat eben da die zwei Türme drauf gebaut, damit sie die Leute können reinlassen, gegen Entgelt, zum oben runterschauen zu den Nackten.
Obwohl die, also die Nackte von der Kolonie.
Obwohl die Wiese, wo sie die Nacktkultur also betrieben haben und Sonnenbäder, Wasserbäder, Luftbäder, die sind ja alles ganz abteilt gewesen mit Holzwänden, aber von oben aber hat man halt an sich gleich können schauen, scheinbar.
Es ist eine ziemlich wilde, unübersichtliche Geschichte, ja. Das Ganze immer wieder mit Wechsel von Leuten, die gekommen und gegangen sind, aber es sind vor allem Freigeister gewesen, es sind Künstler gewesen, die gekommen und gegangen sind. Und irgendwann einmal hat sich die Kolonie aufgelöst.
Dann hat sie im 26 hat sie dann den Baron von der Heide gekauft und der hat dann das Hotel im 28 gebaut vom Architekt Fahrenkamp im Bauhaus Still. Und seitdem ist es einfach Hotel gewesen, bis 89. Und zwar hat es eine kleine Pause gehabt während dem Krieg, aber nachher ist es wieder weitergeführt worden. Und er ist im 64 gestorben und hat das Ganze im Kanton Tessin gelassen. Aber im 89 hat der Kanton gemerkt, dass es Schulden hat und dass man vieles heute auch muss renovieren oder modernisieren. Und dann haben sie eben das Abkommen gemacht mit der ETH Zürich, dass es seit 89 eben, wie sagt man, Seminarort ist für die ETH und das ist heute auch noch so.
Jetzt sind wir durch den Wald so ein bisschen auf dem Monte Verita gelaufen, an verschiedenen wie Reste von der früheren Zeiten, wo Frau Rogantini natürlich weiss, da war Sonnenbad, da sind Gärten und so weiter. Und jetzt stehen wir vor einem ganz gelungenen Gebilde aus Metall, ein Gestell.
Das hier ist eine Dusche von 1901, die für 4 Personen gegolten hat. Und heute nennt man sie die vegetarische Dusche.
Und wenn man das will beschreiben, auf einem hohen Metallgestell oben ist eine Holzkiste und 4 so Leitungen mit Duschenköpfen dran gehen auf die 4 Seiten. Ich denke mir jetzt mal in die Kiste rein, hat man zuerst einmal Wasser da drauf bringen.
In der Zeit, wo es da noch kein Leitungswasser gab, haben sie das Wasser oben rein müssen leeren, um dann duschen können. So gross ist es auch nicht, dass 4 gleichzeitig können, aber vielleicht hat dann jemand auch nach und nach noch gegossen, das weiß ich nicht.
Eine vegetarische Dusche, eine eigenwillige Bezeichnung für das spezielle Gestell auf dem Monte Verita. Im nächsten Teil vom Menschen und Horizonte gehen wir mit der Hetty Rogantini ins Haus rein und dort erzählt sie von ihrer Kindheit auf diesem berühmten Hügel. Noch der Blick Richtung Südafrika, dort ist Halbzeit beim Spiel Paraguay-Slowakei. Spielst dann immer noch 1-0 für Paraguay.
Yeah.
Sie hören DRS1 am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Dass er spezielle Kräfte verleiht, der Monte Veritat, das glaubt man sofort, wenn man Hetty Rogantini sieht. Rüstig und munter, wie sie mit 82 immer noch ist. Heute hat es auf seinem Hügel ob Ascona zahlreiche Häuser und Villen. Damals, wo Hetty Rogantini, gebürtige Hetty de Beauclair, dort aufgewachsen ist, war das noch ganz anders gewesen. Auf die Welt gekommen ist sie ein bisschen oberhalb von ihrem jetzigen Wohnhaus. Ihr Geburtshaus, ein Holzhaus, steht noch heute. Dort lebt unterdessen ihre Tochter und in einem Haus nebendran ist der Sohn daheim. Die Familie ist am Kraftort Monte Verita also treu geblieben.
Da bin ich geboren, im 28. Und das Haus, wo ich jetzt wohne, ist im 32 gebaut worden, nachdem mein Vater sein anderes Haus da oben im 28 verkauft hat. Und natürlich haben wir es da wunderbar schön gehabt. Kinder hat es fast keine gehabt, zwar nur der Sohn vom Maler Helwig und auf der anderen Seite eben von der Familie Beretta Kinder. Aber sonst hat ja eigentlich auch keine Häuser noch gehabt. Man hat wunderbare Aussicht gehabt. Und jetzt wird das natürlich immer mehr verbaut, das Ganze.
Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, weil der ganze Hügel ist jetzt überbaut. Ja, ja. Und Sie haben auch Ihre Kindheit verlebt, wahrscheinlich frisch, fröhlich auf diesen Matten und am Wald.
Ja, klar, wir sind dort überall umeinander gestapft und gespielt und in den Bäumen geklettert und so weiter. Das war natürlich sehr schön gewesen. Und durchab haben wir gar nicht die Stegen wegbrauchen, aber wir sind einfach die Matten durchabgerutscht bis ins Dorf. Aber, denn wir hatten dann schon die Strasse gehabt, aber zum Beispiel meine Halbbrüder, die im 20 weg sind, da ist noch gar keine Strasse auf die Colina. Das ist erst 25 gebaut worden.
Und wie ist denn Ascona dort mal gewesen? Also ich meine, klar, die Künstler sind da gewesen, aber Ascona ist noch nicht so der Glamour-Place gewesen, wo es jetzt heute ist und wo, ja, wo man hingeht, wenn man ein bisschen in sein will. Es hat ganz anders ausgesehen.
Es ist ganz anders gewesen. Hier auf dem Hügel ist ja nichts gewesen, praktisch nur vergammelte Rebberge. Aber das Dörfli, also der Kern vom Dorf, das alte Teil sozusagen, wo jetzt auch schon verhunzt wird leider, ist natürlich sie und Piazza. Und auf Piazza, da hat es nur zwei Restaurants gehabt und wir sind dort noch auf die Schule gegangen, wo jetzt eben das Gemeindehaus ist. Und es ist einfach, sagen wir mal, romantischer gewesen. Darum ist es auch so berühmt worden, eben auch, vor allem auch durch die Künstler, oder?
Und dort mal hat es sicher auch noch Fischer gehabt, die an die Piazza zurückgekommen sind.
Dort hat es wirklich Fischer gehabt. Dort hat man auch noch die Barke gehabt mit den, ja, wie nennt man das, mit die spezielle Fischerbarke, die man heute auch wieder nicht mehr sieht. Oder sie machen für Touristen wieder mal eine zurecht. Aber, und dann haben eben die Fischernetze natürlich gehangen zwischen den Platanen. Und am Montag hat die Wäsche gehangen. Denn die Frauen haben dann mit den Holz, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt auf Deutsch. Das war wie eine Kiste, gewesen, wo sie reingeknüllt sind und dann ist das so schräg abgegangen, wo man drauf gewaschen hat und auf der Seite hat es sogar eine Öffnung, oder nicht eine Öffnung, ein Mulde, kann man sagen, für die Seife.
Das war eine Art Wäschbrett, gewesen, wo sie drauf geknüllt sind?
Ja, ja, und die sind am See gewesen, so gewaschen da zumal noch.
Hetty Rogantini, ich möchte mal von ihrem Namen noch ausgehen. Hetty ist holländisch, Rogantini ist italienisch. De Beauclair, der Name von ihrem Vater, ist französisch. Sie können auch ganz viele Sprachen. Können Sie mal kurz sagen, wie sich das zusammensetzt?
Also Hetty wäre eine Abkürzung eigentlich von Henriette, oder? Denn dazu mal, wo ich geboren bin, hat man ja da nur Namen auf Italienisch dürfen gehen. Und auch meine Eltern und alle die, die zugezogen sind in dieser Zeit, sind Namen auf Italienisch übersetzt worden. Also heisse ich auf dem Pass Enriquetta Alessandra de Beauclair. Und de Beauclair ist natürlich französisch. Mein Vater ist als Maler und eben auch Schriftsteller aus Darmstadt gekommen, 1906. Und der Name ist französisch, weil das Hugenottenfamilie sind.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter ist Holländerin, Persma, also als Geschlechtsname. Und sogar Friesisch, aus Friesland, Holland, nicht? Und bei ihr und bei ihrer Schwester haben sie gar nicht recht gewusst, wie sie die Namen sollen übersetzen, weil das sind friesische Namen gewesen. Aber sie haben dann irgendetwas herausgefunden.
Aber Hetty ist eine holländische Abkürzung
von Henriette auch, ja.
Wir haben vorher schon ein bisschen über ihr Leben geredet. Es hat sie eigentlich so von den Nationalitäten und Sprachen und Ideen und vom Hintergrund her ganz viel in der Welt und in der Kulturgeschichte umeinander gebracht. Aber im Grunde genommen sind sie jetzt immer noch und wieder an dem Ort, wo sie den grössten Teil vom Leben verbracht haben, nämlich auf dem Monte Verità, zuerst im Holzhaus oben dran und jetzt im Haus, wo sie nachher gelebt haben.
Nachher gelebt haben, bis ich dann in Engadin bin und dann nach 16 Jahren wieder zurückgekommen bin und wieder in dem Haus wohne. Ja.
Das mit Engadin, da kommen wir dann später noch drauf. Sie haben vorher von einem Halbbruder geredet.
Also mein Vater, wie er 1906 hergekommen ist, ist er mit einer Schülerin, also auch Malerschülerin, die sehr schön gemalt hat, auch hergekommen, den da geheiratet und die haben zwei Kinder gehabt, also zwei Söhne.
Und das sind ihre Halbbrüder? Und
das sind meine Halbbrüder. Aber die Frau ist 1920, wo die anderen alle weg sind von Monte Verità, auch weg. Und mein Vater ist aber immer da geblieben.
Also wo die Kolonie nicht mehr funktioniert hat auf dem Monte Verità, ist sie wieder gegangen?
Ja, ist sie auch wieder gegangen. Sie ist sogar nachher nach Argentinien gegangen, ja. Dass die Söhne bestehen, habe ich ja dann erst durch eine Lehrerin erfahren, da, 1940. Dann habe ich erst noch gesagt, sie irren sich. Dann sagt sie, nein, sie sei eine gute Freundin von der Mutter gewesen. Wieso ich das nicht wüsste und so weiter. Dann habe ich sie aber richtig kennengelernt und seitdem haben wir uns also wirklich Kontakt gehabt, also seit 1951, dass sie dann mal hergekommen sind. Mein Vater ist immer da geblieben, der wäre ja auch nie mehr weggegangen. Da gibt es zwar auch noch eine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob ich es erzähle. Mein Vater hat natürlich seine Nationalität, die Deutsche, verloren, weil er ja auch während dem Ersten Weltkrieg nicht nach Deutschland in den Krieg gegangen ist. Und das habe ich erst erfahren, als ich 40 war, weil, als ich Rogantini geheiratet habe, der ist im Engadin zwar gewesen, aber Italiener noch. Und da habe ich unterschrieben bei der Hochzeit, dass ich Schweizerin bleibe, damit ich meine Kinder dann als Schweizer anfragen kann. Und als ich das eben mit dem, was ich gesehen habe, als er 10 war, angefragt habe, habe ich einen grossen Brief von Bern zurückgekriegt, dass es jetzt geheißen, unmöglich, denn sie sind nicht als Schweizerin geboren. Und das habe ich nie gewusst. Und mein Vater ist dann eben staatenlos gewesen und ist dann erst Schweizer geworden, da in Ascona, wo ich ja, 1 Jahr und 3 Monate gewesen bin. Und wegen dem hätte ich nie meine Kinder können anfragen zum Schweizer werden. Aber da mein Mann nachher auch nach Ascona gekommen ist und eben da auch eingebürgert worden ist und die Kinder auch damit, oder? Aber nur zum sagen, wie es kann gehen, oder?
Das ist natürlich in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert mit den beiden Kriegen, ist da viel hin und her gewesen, oder? Jetzt ist schon das Stichwort gefallen, sie haben im Engadin einen Herr Rogantini geheiratet, der Italiener war. Darauf kommen wir nachher noch zu reden, die ganze Engadin-Geschichte. Engadin ist ja auch der Grund, warum wir jetzt miteinander Schweizerdeutsch können sprechen
können. Und darum ist auch die zweite Hälfte von unserem Menschen und Horizont.
Dario, grazie amico, uomo bianco in mezzo ai neri, con una voglia, col bisogno di svelarmi il tuo paese. La sua storia, le ingiustizie, le sue lotte, gli stregoni, le credenze, gli imbroglioni, mi hai portato dentro Soveto, dentro Soveto. Soveto. Sono arrivato dall'autunno e qui è tutto primavera. I fiori, il verde, la vostra forza, i vostri colori. E c'è tutto qui a Soveto, il dolore, l'onore, la rabbia e la paura, la violenza e molto amore, e molto amore, sì, molto amore, molto amore. Na 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 na. Dalle baracche, dalle tettoie, tra i bidoni, con la voglia di ricominciare, guardati avanti senza rancori. Ma domani devo tornare, è questa vostra primavera.
ho messo in questa canzone dentro il Soweto.
Musik aus dem Tessin, Marco Zappa, «Dentro Soweto», da auf deres Eis. Eine faszinierende Frau an einem faszinierenden Ort, heute im «Menschen und Horizonte». Hetty Rogantini hat uns vorhin einen kurzen Überblick gegeben über die Geschichte vom Monte Verità am Lago Maggiore. Dort ist sie geboren und aufgewachsen und dort lebt sie auch heute. Ihr Vater, ein Maler und Schriftsteller, ist anfangs vom letzten Jahrhundert mit anderen Aussteigern und Freigeistern von Deutschland auf Ascona gekommen und dort ist er dann auch geblieben, wo sich die sogenannte Kooperative von diesen Hippie-Vorläufer aufgelöst hat. Eine unbeschwerte Jugend hat Hetty Rogantini auf Sebenhügel erlebt. Das Künstlerblut von ihrem Vater ist auch in ihren Adern geflossen und doch ist es dann anders gekommen, wie sie der Ursi Drösch erzählt hat.
Wollen habe ich eigentlich die Kunstgewerbeschule in Zürich machen, aber das war dazu mal zu kompliziert gewesen. Außerdem habe ich immer schon so schnell wie möglich selbstständig sein. Und so habe ich dann, weil man ja da in die Schule gegangen ist, auch auf Italienisch, habe ich dann dort kaufmännische Schule gemacht. Und so habe ich nachher da erstmal bei Anwalt geschafft. Bis ich dann also zuerst mal geheiratet habe mit 19. Und, aber nach meiner Trennung im Guten, weil wir sind immer noch gut.
Sie haben aber bereits, glaube ich, ein Kind in der ersten Ehe.
In der ersten Ehe hatte ich einen Sohn gehabt. Eigentlich wollte ich gar nicht ganz wegbleiben, aber das hat also doch nicht mehr so geklappt. Und darum bin ich dann als Hotelsekretärin nach Ciampirco.
Ins Engadin.
Ins Engadin, ja. Und dort bin ich 3,5 Jahre in dem Hotel eben gsi. Das ist auch, das wäre ein Roman zu schreiben. Und da habe ich am Anfang schon Mühe gehabt mit dem Schweizerdeutsch, muss ich sagen. Aber gut, man lernt es ja schnell. Und dort habe ich dann meinen zweiten Mann kennengelernt, Rogantini. Und mit dem habe ich dann, wie nennt man das, ein Bauernhof gehabt.
Ist er Landwirt gsi? Ist er auch
Landwirt gsi? Die ganze Familie schon. Und haben wir oberhalb Champfer auf 2000 Meter eben der Landwirtschaft gehabt.
Was haben Sie alles gehabt?
Kühe und Säu und Schöfli haben wir das Zeitchen gehabt. Geiss hat man nicht dürfen halten, weil wir gerade oberhalb von der Baumgrenze gewesen sind. Ist also verboten gewesen. Und sonst Gliedtier natürlich auch. Und Rösser haben wir am Anfang auch noch gehabt. Also, das war ein ganz schöner Betrieb gewesen, mit 3 Knechten. Und im Sommer haben wir immer 11 bis 12 Heuer müssen haben, weil das Gelände ist ja ganz steil gsi. Und bis wir dann die letzten 2 Jahre dann doch einmal eine Maimaschine hatten, aber vieles hätte man nur von Hand können machen. Und so habe ich dort die ganze Sommer immer nur mit Heuer verbracht, kann man sagen.
Das ist ganz verrückt. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, also wenn ich so die Geschichte von der Hetty Rogantini, die Frau vom Monte Verità, mir vorgestellt habe, also dass sie einmal 16 Jahre lang Bäuerin gewesen ist, das hätte ich mir eigentlich nicht überlegt.
Habe ich vorher auch nicht gedacht. Ich habe eigentlich von nachher noch nie ein Tier gesehen.
Also Sie haben zuerst im Engadin als Hotelsekretärin geschafft, nachher sind Sie Bäuerin gewesen. Und dann ist, glaube ich, noch eine andere Geschichte dazugekommen.
Ja, und dann, weil mein Mann eigentlich auch mal etwas anderes hätte wollen, habe ich dann eben den Vollgladen geführt, wo sie den neu gebaut haben in Sivaplana. Auch 3,5 Jahre, bis ich wieder nach Ascona zurückgekommen bin, weil meine Mutter schon allein war und hat gesagt, es wäre ja Zeit, dass du zurückkommst. Und haben wir dann auch gemacht.
Du hast Ihren Mann dann mit zurückgekommen. Und aus dieser zweiten Ehe haben Sie mehrere
Kinder? 4 Kinder, ja. 2 Mädchen und 2 Buben, ja.
Und was haben Sie denn in Ascona nachher gemacht?
In Ascona hatte ich wieder Büroarbeit gehabt. Erst in einer Bäckerei. Das war meistens nur zu Abend und zu Nacht, weil ich schliesslich eine grosse Familie hatte. Und dann eben in der Brauerei von den Berettas, was berühmt war. Und da sind eigentlich, sagen wir, mehrere Büros gewesen, in denen ich geschafft habe. Und dort habe ich ja dann auch Dr. Seemann kennengelernt. Und seitdem ist ja das akut geworden mit der Ausstellung.
Wie haben Sie denn Herrn Seemann im Büro von der Brauerei kennengelernt?
Weil die gut miteinander also bekannt gewesen sind und miteinander und mit anderen auch, denke ich noch, also die Ausstellung organisiert haben.
Also das ist der Harald Seemann, der die ganz berühmte Monte Verità-Ausstellung 1978 gemacht hat. Ich glaube, ohne dass es die Ausstellung gegeben hat, würde man heute viel weniger wissen von Monte Verità. Und nachher ist das dann weitergegangen. Die Ausstellung ist gewandert zuerst noch in verschiedene andere Städte. Und nachher ist das Museum eingerichtet worden, hier auf dem Hügel.
Ja, im 81. Und seitdem bin ich eben auch dort gewesen. Bis letztes Jahr, bis es geschlossen worden ist wegen Renovierungen. Und die ganze Ausstellung eben im Archiv in Bellinzona untergebracht ist. Aber ich mache noch Führungen.
Also das ist so, Sie haben zuerst einfach das Museum in der Casa Anatta, wo wir vorher davor gestanden sind, geführt. Und dann sind immer mehr Führungen dazugekommen. Jetzt ist Casa Anatta geschlossen und man hofft schon sehr, dass sie renoviert wird und dass das ganze Ausstellungsgut, das in Bellinzona ist, kann zurückkommen.
Ja, ja, das sollte ich hoffentlich. Man hätte mal von 2013 geredet, aber man weiß ja nicht, wie lange das geht. Meistens geht es länger, als was man vorausgesetzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Harald Seemann Sie kennengelernt hat, bevor er die Ausstellung ja gemacht hat, und Sie haben dort im Büro geschafft, in der Brauerei, irgendwann ist dann sicher auch darüber geredet worden, dass Sie eigentlich auf dem Monte Verita aufgewachsen sind und wer Ihr Vater war und dass Sie viel von diesen Leuten ja noch irgendwie Kontakt haben und kennt haben und viel gewusst haben. Haben Sie denn da auch können ein bisschen etwas dazu beitragen für die Ausstellung über den Monte Verita?
Ja, da hat der Böse natürlich nach Dokument gesucht und auch gefunden. Und dann auch bei meinen Halbbrüdern in Deutschland. Oder? Und so ist das Ganze dann eigentlich entstanden, dass ich dann auch ins Museum gekommen bin. Oder? Ich habe immer gesagt, ich sei der gute Geist von dem Museum.
Ja, der gute Geist vom Museum in der Casa Anatta auf dem Monte Verita. Das hat der Schweizer Ausstellungsmacher Harald Seemann also mal zur Hetty Rogandini gesagt. Er, der seinerzeit den Ort mit einer internationalen Wanderausstellung wieder in Erinnerung gerufen hat. Wie es mit der Hetty Rogandini dürfte weitergehen auf ihrem Wahrheitsberg oben, das hören wir im letzten Teil von «Deres Eis Menschen und Horizonte».
Sad, the way they said goodbye. Or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away. And she the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away. And she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right. She doesn't know what's wrong. She only knows the pain that comes from waiting for so long. And she doesn't count the teardrops that she's cried while he's away, because she knows deep in her heart that he'll be back someday. Talking to a memory that's never coming home. She dreams of his returning and the things that he might say. But she'll always be the girl from yesterday. Yeah, she'll always be the girl. girl from yesterday.
«82 und kein bisschen müde», das trifft ganz sicher zu auf Hetty Rogandini, unserem Gast im «Menschen und Horizonte» auf dieser Seite. Sie macht noch heute Führungen auf ihrem Monte Verita, einem berühmten Tessiner Berg oder Hügel, obwohl das Museum dort eigentlich zu ist. Zurzeit ist die Ausstellung von Harald Zeemann aus dem 78, wo wir die wir sie mal angesprochen haben, in der Archiv zu Bellinzona unterbracht. Stellt sich die Frage, wann das Museum wieder aufgehen soll?
Hetty Rogandini, wir sind ganz am Anfang von unserem heutigen Gespräch sind wir draufgegangen ins Gelände von Monte Verita und sind dann einmal vor einem alten Haus gestanden vor der Casa Anatta und haben gesagt, die ist zu. Das ist dort, wo das Museum war und sie geschafft haben, das Museum geführt haben und Führungen gemacht haben. Jetzt ist es zu. Wie geht das jetzt weiter?
Also, es sollte renoviert werden und zwar so schnell wie möglich, aber da angeblich immer noch Geld fehlt, hat man noch gar nicht begonnen. Genau weiß ich jetzt nicht, weil man müsste Direktor Rossetti fragen. Aber es gibt Leute, die spenden, es gibt Leute, die sammeln. Und der Kanton muss ja auch etwas geben, weil es gehört ja alles am Kanton. Aber ich kann nicht genau sagen, wie es weitergeht. Also man hat vorgesehen, es sollte eigentlich wieder im 2013 geöffnet werden. Aber ob das möglich noch ist, weiß ich nicht. Denn wenn die mal anfangen, in dem Haus, da hat es viel zu machen. Nämlich.
Ja, es sieht so aus und man sagt, es regnet rein.
Ja, und sie haben es von innen ja nicht gesehen, wie es ist. Oder? Es regnet rein und es ist alles Holz, oder? Ja, mal schauen. Wir hoffen, ich hoffe es so schnell wie möglich. Denn es wäre schade, wenn das Haus, wo ja ganz einen besonderen Stil hat, kaputt würde gehen. Oder? Jemand hat schon gesagt, man könnte es ganz abreißen und neu machen. Nicht? Aber das ist ja nicht der Zweck der Sache. Das will man ja eigentlich nicht.
Und es wäre ja auch schön, wenn wieder die Ausstellung, das, was noch da ist, von der großen Ausstellung vom Harald Zeemann, wenn das wieder eingerichtet würde.
Das muss ich noch sagen, ja. Man hat ja, kurz bevor er gestorben ist, ihm versprochen, dass es wieder so gemacht wird, wie er es gemacht hat. Obwohl ich weiß, dass schon ein paar andere Ideen gewesen sind. Vielleicht gibt es ein paar kleine Änderungen, aber man hat es also versprochen, dass die Ausstellung wieder so, wie er es konzipiert hat, wieder reinkommt. Und dafür ist auch lang umfotografiert und aufgezeichnet und alles worden, damit es wieder so gemacht wird.
Jetzt, seit das Casa Anatta geschlossen ist, machen Sie trotz allem regelmässig Führungen auf dem Monte Verita. Sie gehen so ein bisschen mental durch das Haus durch mit den Leuten und zeigen ihnen die Wege und die Orte, so wie Sie das mit mir heute gemacht haben, Hetty Rogandini. Ich hoffe einfach, dass wenn denn das alles wieder aufgeht, dass Sie dann dort wieder im Museum können Führungen machen
können. Ob ich das noch kann, weiss ich nicht in meinem Alter.
Ich möchte noch auf eine Neuerung hinweisen, die es gibt auf dem Monte Verita. Es hat dort eine Teeplantage.
Ja, seit einigen Jahren hat man das erstmal versucht, aber es ist auch gut gelungen. Und der Herr Oppliger hat ja die Idee gehabt und das funktioniert auch gut. Und er macht ja dann auch noch Führungen, sagen wir mal, und erklärt alles. Und es gibt eben die japanische Zen-Tee-Zeremonie, wo also wirklich sehr, sehr schön sind, ja.
Der Peter Obliger, das ist der grosse Spezialist, was Tee betrifft in der Schweiz. Und er hat vor ein paar Jahren angefangen, hier in diesem Klima halt Teesträucher anzupflanzen. Ja, und man kann, jede Woche gibt es so eine japanische Teezeremonie, wo man kann gehen. So ist es im Moment. Hetty Rogandini jetzt losgelöst von Monte Verita und Tee. Was machen Sie selber weiter? Ich weiss, dass Sie regelmäßig zum Beispiel nach Tunesien gehen und dort immer wieder einen Aufenthalt einschalten. Was haben Sie für sich selber für Pläne?
Was ich für Pläne habe, sehr viel hier aufzuräumen. Ich habe alles in Kisten und Kasten, Haufen Fotos, die geordnet werden müssen, Zeitungsausschnitte und so weiter und so weiter. Und das gibt mir erstmal noch ziemlich viel zu tun. Und so habe ich eben den Garten, wo auch, das ist auch ein Hobby von mir, aber es muss auch gemacht werden. Was ich jetzt als erstes sollte machen, ist meinen Halbbruder Wilfried besuchen. Der ist jetzt 98, ist im Kopf noch sehr hell, aber die Beine haben ihn nicht mehr. Und das muss ich schauen, dass ich das zwischen ihnen noch kriege, obwohl ich schon ziemlich wiederbestellte Führungen habe, sagen wir mal. Was natürlich auch immer habe, und bin noch dran, ich bin ja ewig irgendwie am Korrespondenz machen, immer sind wieder Schriftsteller oder Journalisten oder so, alles Mögliche wollen wissen. Und ich brauche auch viel Zeit, um manchmal Sachen über Leute zu recherchieren. Weil immer kommen sie wieder und suchen wieder irgendjemanden, der vielleicht mal da war oder vielleicht auch nicht. Oder solche, wo man weiß, wo da sind. Das nimmt auch Zeit. Aber ich mache es auch gern.
Teti Rogantini ist mit der Ursi Trösch an einem schönen Tag über den Monte Verita, den Wahrheitsberg, spaziert. Wann geht das Museum dort wieder auf? Auf diese Frage hat der Direktor von der Stiftung Monte Verita gemeint, 2013 soll es dann effektiv soweit sein. Und überhaupt wollen wir sämtliche alte Gebäude aus den Zeiten der Kommune renovieren. Und die Ausstellung über den Sepp Kraftort kommt dann auch wieder zurück in die Casa Anata. Das war unsere Sendung «Menschen und Horizonte» mit dem Titel «Hetty Rogantini, die Frau vom Wahrheitsberg». Ganz viele spannende Informationen über den Monte Verita finden Sie auch auf unserer Internetseite drs1.ch unter dem Stichwort «Menschen und Horizonte».
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.